D-Radio Wissen. Mein Studium.
Mit Britta Mersch. Einen schönen guten Tag. Die Nacht, die ist ja schon sowas ganz Besonderes. Die hat so eine ganz andere Stimmung als der Tag, finde ich immer. Die Städte zum Beispiel sehen oft viel schöner aus. Ich zum Beispiel lebe in Köln. Gut, da gibt es ohnehin manche Ecken, die nicht so besonders schön sind. Aber wenn es dann dunkel ist, dann hat das doch so eine ganz andere Atmosphäre und alles wirkt irgendwie ruhig und schön. Die Geschäftigkeit vom Tag, die ist dann weg. Die Leute ruhen sich aus, zu Hause in der Kneipe dann bei einem Glas Wein. Oder sie nutzen gerade die Ruhe in der Nacht, um sich dann doch nochmal ihrer Arbeit zu widmen, ohne dass dann das Telefon klingelt und sie dauernd unterbrochen werden. Als Studentin zum Beispiel habe ich auch oft nachts gearbeitet, wenn alles ruhig war, meine Hausarbeiten geschrieben oder gelernt. Und wir widmen uns in mein Studium heute mal der Nacht. Wir sehen uns an, was Studenten alles nachts machen, wen sie treffen, wie sie die Nacht nutzen. Wir begleiten sie auf Partys und nachts in die Bibliothek. Und erstmal sehen wir uns aber an, was nachts an der Uni überhaupt so los ist. Denn da passiert so nach 18 Uhr ungefähr, ehrlich gesagt, nicht mehr so richtig viel. Die Studenten gehen dann auch nach Hause oder vielleicht noch in die Bibliothek. Und dann kommen aber Menschen, die man tagsüber auch gar nicht sieht. Zum Beispiel Wachleute oder Hausmeister, die nachts in den Gebäuden unterwegs sind. Die kontrollieren dann, ob alle Türen abgeschlossen sind, müssen manchmal noch die letzten Leute rauswerfen. Martin Schütz, der hat an der Kölner Universität mal einen Wachmann bei seinem Rundgang begleitet.
Es geht Richtung Mitternacht, aber auf den Fluren des Hauptgebäudes ist immer noch viel los. Das Kölner Uniorchester hat zum Ende der Vorlesungszeit ein Konzert gegeben und die Zuhörer strömen langsam zu den Ausgängen. Nur mit Mühe kann ich mich durch die Menschenmassen schieben und in den Glaskasten von Wolfgang Runkel schlüpfen. Der ist in dieser Nacht der Wachführer.
Alles, was im Laufe der Nacht läuft, was die Kollegen feststellen, wird an mir weitergeben. Einbruch, Türen offen, Fenster offen und. So, ich veranlasse dann alles Mögliche, was in meiner Macht steht. Ne? So.
Das bedeutet dann, dass Wolfgang Runkel Polizei und Feuerwehr ruft oder Verstärkung anfordert. Wobei die nur sehr überschaubar ist, denn insgesamt koordiniert er den Einsatz von 3 Sicherheitsleuten, die nachts um und in der Universität patrouillieren. Früher waren es doppelt so viele. Damit die Kommunikation untereinander funktioniert, haben alle ein Funkgerät und Wolfgang Runkel kann außerdem aus seinem gläsernen Reich in die Flure spionieren. Über 20 Kameras helfen ihm dabei. Aber diese Hightech-Anlage ist nicht sein wichtigstes Utensil. Das ist der Schlüsselkasten.
Das ist das Herzstück der Universität. Da ist alles drin. Da ist die ganze Uni drin. In dem kleinen Kasten. Ne? Ja, wie gesagt, das wird von mir auch regelmäßig kontrolliert. Herzstück, ne? Dass da nichts falsch mitläuft.
Ne? Jo. Der Wachführer hat für seine 3 Kollegen die Ausrüstung fertig gemacht. Jeweils eine Taschenlampe, ein Funkgerät und einen Satz Schlüssel, damit die Nachtwächter offene Türen verschließen können. Ich gehe mit Erol Serb mit. Wir beide übernehmen die erste von 3 Kontrollen des gesamten Hauptgebäudes, gehen durch jedes Stockwerk, checken jede Türe, schließen Fenster und prüfen die Alarmanlagen. Aber Erol Serb muss auch die Studenten ansprechen, die noch in den Hörsälen sind. Erol Serb ist ein netter Mann, um die 50, gut 1,75 Meter groß und hat freundliche Augen. Aber jetzt ist er ziemlich bestimmt.
Sind Sie fertig?
Nur noch ein paar Studenten aus dem Orchester räumen die letzten Notenständer weg. Nach wenigen Augenblicken stehen wir alleine in der riesigen Aula.
So, fangen wir an. Gucken wir so zwischendurch die Gänge, ob einer da ist. Kann sich verstecken, Obdachlose.
Ist schon vorgekommen?
Ja, wir haben rausgeholt aus dem Hörsaal, in der Toilette, Kellergeschoss.
Was machen Sie da mit den Leuten?
Ja, raus.
Richtig brenzlig wird es für Erol Serb aber nur ganz selten. Angst hatte er nur einmal, als er an einem Notausgang in einer Bibliothek plötzlich jemanden gesehen hat.
Direkt stand da. Der Typ ist so 1,90 Meter, kräftig. Da hat mich der Kollege angerufen. Er sagt, komm schnell hier, was stimmt nicht.
Aber der kräftige junge Herr hatte sich da bereits durch den Notausgang verabschiedet. Leider mit ihm auch ein PC. Aber Erol Serb findet, sowas macht die Arbeit auch irgendwie reizvoll.
Also Nachtdienst gefällt mir. Bisschen Lauferei und ein bisschen spannend. Also gefällt mir.
1994 ist Erol Serb vom Tag in den Nachtdienst gewechselt. Seitdem benötigt er alle 3 Monate neue Schuhe. Denn pro Schicht überwindet er gut 1000 Stufen und läuft mehr als 15 Kilometer. Endlich finden wir in einem höheren Stockwerk ein Büro, das nicht abgeschlossen ist. Während ich mir ansehe, was auf dem Schild an der Tür steht, ist Erol Serb schon drin und macht sich eifrig Notizen.
Haben Sie die Raumnummer schon gesehen?
Ich weiß
Ach, Sie kennen die Raumnummer.
Bauteil 2, zweite OG. Raum 2.2.
Errol Sert kennt seine Pappenheimer, naja, zumindest deren Büros. Auch dieses ist meistens unverschlossen. Wie die Leute aussehen, kann er aber nicht sagen.
Also nass, hier sieht man keine.
Ja, steht jetzt auch nichts Persönliches hier rum, ne?
Persönliche Sache, mich interessiert nichts. Interessiert mich nur die Tür, wenn eine Kaffeemaschine hat, dann muss ich gucken, ob alles oder aus ist. Private Sache, mich interessiert nicht.
Langsam habe ich die Orientierung verloren. Wie ein braver Dackel folge ich dem Sicherheitsmann durch die ellenlangen Flure. Dabei bemerke ich, dass hinter fast jeder Sicherheitstüre die Uni anders riecht. In manchen Büros duftet ein Ledersofa. Der Kanzler schreitet über frisch verlegten blauen Teppichboden. In Seminarbibliotheken wie bei den Musikern schlägt uns der Duft jahrzehntealter Zeitschriften und Bücher entgegen. Mancher Keller ist feucht und mieft. Auf einigen Fluren riecht es nach Linoleum. Mittlerweile ist es auch Zeit, dass wir die Toiletten kontrollieren und abschließen.
Hallo? Kann ich mal auf Klo?
Ja.
Sie müssen in alle Toiletten rein, ne?
Alle Toiletten.
Stimmt das eigentlich, dass die Frauentoiletten immer schlimmer aussehen als die Männertoiletten?
Ja, Männertoiletten sind schlimmer.
Ja?
Ja. Ja, okay, aber bis jetzt habe ich nicht Schlimmeres gesehen, ne? Nur bei Männertoiletten. An der Wand, stellen Sie vor, an der Wand. Nicht an der Wand.
Als ich noch überlege, wie so etwas physikalisch überhaupt möglich ist, stehen wir schon in Wolfgangs Operationszentrale. Anderthalb Stunden hat unser Kontrollgang gedauert. Zwei weitere werden noch folgen. Ohne mich wäre Errol Sert deutlich schneller gewesen. Jetzt überträgt er seine schnell gekritzelten Notizen, wo welche Türen und Fenster auf unserem Rundgang offen standen, in einen lesbaren Bericht. Und Wolfgang Runkel weiht mich ein. Das Geheimnis der Nachtschicht.
Für mich ist, wenn die Nacht vorbei ist, ist Ende. Wenn ich abends wiederkomme, fängt die neue Nacht an. Ich kann direkt abbauen. Ich erinnere mich dann nicht mehr daran. Ich habe da zwar alles aufgeschrieben, aber müssen sie abbauen. Ne? Nacht müssen sie mit dem Privatleben trennen. Das heißt, wenn sie morgens hier raus sind, müssen sie komplett abschalten.
Martin Schütz und die Wachleute der Kölner Universität bei einer Exkursion durch die verlassenen Räume mitten in der Nacht. Bei Tage ist es kinderleicht, die Dinge nüchtern und unsentimental zu sehen. Nachts ist das eine ganz andere Geschichte. Das soll Ernest Hemingway mal gesagt haben. Bei mir ist es aber ehrlich gesagt genau andersherum. Bei mir ist es nämlich so, dass ich oft abends oder nachts die besten Gedanken habe. Zumindest muss ich jetzt ehrlich gestehen, halte ich sie dann für die besten Gedanken, sagen wir mal so. Denn ich arbeite ja als Journalistin, ich muss also immer wieder viele Texte schreiben und mir passiert es wirklich oft, dass ich tagsüber vorm Bildschirm sitze, nicht die richtigen Worte finde, überlege, okay, wie könnte ich den Text jetzt aufbauen, welchen Dreh könnte ich ihm geben, welche Worte. Und da muss ich eigentlich nur warten, bis die Nacht kommt, dann setze ich mich dann nochmal vor meinen PC abends zu Hause, vielleicht schon so ein bisschen gemütlich angezogen, und dann schreibe ich den Text einfach runter. Warum das so ist, habe ich noch nicht so richtig rausgefunden. Ich glaube, ich bin dann einfach entspannter, mich lenkt nichts ab, es gibt keine Kollegen, die mich ansprechen, keine Anrufe und ich mache mir vielleicht einfach auch nicht so viele Gedanken über mögliche Schwierigkeiten, die vor mir liegen könnten, als wenn nachts wirklich so ein Schalter umgelegt wird. Ich bin da aber offenbar nicht alleine, denn viele Studenten nutzen gerne die Nacht, um zu lernen. Und zum Glück gibt's viele Hochschulbibliotheken, die Öffnungszeiten haben bis weit in die Nacht hinein. In Konstanz zum Beispiel. Vera Pacher hat Studenten da nachts begleitet.
Um 10 Uhr abends vor dem Eingang der Bibliothek sind immer noch alle Schließfächer belegt. Auch wenn der Bus gerade voll beladen mit Studierenden in die Stadt zurückgefahren ist, gibt es etliche Nachteulen, für die noch lange kein Feierabend ist. So auch für zwei Wirtschaftsingenieurwesen-Studenten, die gerade erst ankommen.
Ich heiße Marian und ich habe heute eine Nachtschicht vor mir. Was lernen wir nochmal? Fertigungstechnik steht an. Hört sich langweilig an und ist es eigentlich auch.
Ich bin Felix, ich studiere an der HTWG Wirtschaftsingenieurwesen. Und ja, jetzt zu den letzten Prüfungen probieren wir halt jetzt noch nachts ein bisschen zu lernen, eine kleine Nachtschicht anzulegen.
Wann sind die Prüfungen?
Morgen und übermorgen. Und wir sind ein bisschen knapp dran. Deswegen geben wir jetzt nochmal richtig Gas.
Was musst du jetzt heute Abend noch reinpauken und wie viel vor allem noch?
Das weiß ich selbst nicht, weil ich nie in der Vorlesung war, aber die anderen werden es mir schon sagen.
Marian und Felix verstauen ihre Rucksäcke, schieben sich ein belegtes Brötchen in den Mund und spülen es mit Cola runter. Sie sind eigentlich Studenten der Fachhochschule, die viel zentraler in der Stadt liegt und eine eigene Bibliothek hat. Aber die hat nicht, wie die Bibliothek der Universität, 24 Stunden geöffnet. Und zu Hause lernen ist für Felix keine Option.
Ich bin dann ziemlich schnell müde halt auch. Also wir haben uns jetzt auch eingedeckt mit Energy Drinks und so weiter und dann mal gucken. Weil zu Hause bin ich halt schnell müde und das Bett ist so nah und dann lege ich mich halt einmal kurz hin und dann bin ich weg.
Die Bibliothek der Universität Konstanz war 2001 die erste BIP in Deutschland, die ihre Türen auch in der Nacht öffnete. Zunächst waren die Öffnungszeiten noch eingeschränkt. Als aber vor etwa 2 Jahren ein Großteil der Bibliothek wegen Asbest geschlossen werden musste, wurden die nicht von der Schließung betroffenen Bereiche rund um die Uhr geöffnet. 7 Tage die Woche. Bücher, Computer, Arbeitsräume, Drucker, Kopierer, alles ist die gesamte Nacht über verfügbar. Anis Danko ist studentische Hilfskraft in der Bibliothek und arbeitet an der Verbuchung.
Wir Hiwis sind eigentlich meistens im Abenddienst eingestellt, genau. Wir arbeiten dann meistens bis um 11 und danach werden wir vom Wachdienst abgelöst, der dann die ganze Nacht durchgehend hier aufpasst.
Bis 11 können an der Verbuchung Bücher also ganz normal ausgeliehen und zurückgebracht oder auch Fernleihen abgeholt werden. Nach 11 stehen dann immer noch Stationen zur Selbstausleihe zur Verfügung. Wie viel nachts los ist, sei sehr unterschiedlich, sagt die Bibliotheksmitarbeiterin.
Heute war relativ viel los. So ab 10 wird es dann eher ruhiger, wobei immer dieselben Gestalten, die man schon kennt vom Sehen her, immer hier rumwuseln. Ja, gerade in der Lernphase vor den Klausuren ist schon deutlich mehr los.
In einem abgetrennten Arbeitsraum sitzen Dani und Fabian. Beide studieren Biologie im 1. Semester. Für das Fach müssen sie auch eine Mathevorlesung besuchen. Vor ihnen ein Laptop und viele lose Blätter mit Formeln und Zahlen.
Ja, das ist also ein Übungsblatt für die Übungsstunde morgen. Und ich kämpfe mich hier gerade ein bisschen durch. Mit Hilfe von meinem Kommiliton.
Was genau macht ihr denn?
Ja, Mathe ist gerade das Taylor-Polynom. Wofür wir es brauchen, wissen wir noch nicht, aber wir brauchen es wohl anscheinend, laut unserem Mathe-Prof.
Ich habe wirklich keine Ahnung, warum und was. Er sagt mir, was ich tun soll und dann mache ich das. Es ist ja schade, dass er in der Klausur dann auch nicht neben mir sitzt.
Dani und Fabian können beide ganz gut nachts arbeiten, erzählen sie.
Ich muss nur in der Bib sein, weil zu Hause klappt das nicht, habe ich festgestellt. Also tagsüber geht's auch, wobei da ist halt so kurz vor der Prüfung ziemlich überfüllt ist, die Bib.
Ich tue mich abends eigentlich leichter, weil tagsüber habe ich immer irgendwie was anderes, keine Ahnung, was ich machen sollte oder könnte. Fängt an mit Wohnung putzen oder irgendwas besorgen und abends habe ich einfach meine Ruhe und dann kann ich lernen.
Die Biologiestudenten sitzen in einem abgetrennten Arbeitsraum. Da darf dann auch geredet werden. Ansonsten ist es in der Bibliothek ziemlich still. Die Lüftungsschächte machen das lauteste Geräusch. Manchmal ist es so leise, dass man den Zeiger der großen Uhr klacken hört, wenn er sich wieder eine Minute weiterdreht. Neben der Zeitungs- und Zeitschriftenauslage stehen zwei einladende Sofas. Auf einem sitzt Sebastian, VWL-Student im 8. Semester. Er kommt regelmäßig nachts in die Bibliothek.
Also ich komme so ab um 5, also 17 Uhr und dann bis in der Regel 1, 2 Uhr nachts.
Jetzt macht er gerade eine kurze Pause und blättert im aktuellen Spiegel.
Also das Besondere nachts in der Bibliothek ist, also wirklich ein sehr ruhiges Umfeld einfach. Es ist ruhig, draußen ist es dunkel, also man kann, weiß ich nicht, mit der Zeit irgendwie auch nichts Besseres anfangen. Also das ist, wenn ich hier sitze, ich auch nicht auf andere Gedanken komme.
Die Bibliothek verteilt sich auf mehrere Ebenen und die sind offen. Wenn man sich über ein Geländer beugt, schaut man bis ins Untergeschoss. Neben Regalreihen mit Büchern stehen dort auch einige Liegen aus Stahlrohr und schwarzem Leder. Verlockend um diese Uhrzeit. Konrad, ein Lehramtsstudent für Englisch und Geschichte, hatte da vorher schon ein kleines Nickerchen gemacht.
10 Minuten oder so, aber länger, dann wird es wirklich kritisch, wenn man sonst Gefahr läuft, also wirklich dann einzuschlafen, dann war es wieder nichts mit der Nachtschicht.
Vera Pache über die erste Uni-Bibliothek, die auch nachts geöffnet hat, und zwar ist das die in Konstanz. Die Nacht, die ist schon was Besonderes, das haben ja die Studierenden gerade auch gesagt. Sie ist irgendwie auch ein bisschen unheimlich, da passiert viel im Verborgenen, also so Verbrechen oder so passieren ja auch oft nachts. Aber wenn man so zu Hause ist oder irgendwo in Räumen, dann hat sie ja auch was Beruhigendes. Allerdings muss ich sagen, nehme ich Geräusche nachts auch anders wahr als tagsüber. Ich lebe zum Beispiel in einem Haus, das kommt mir extrem nachtaktiv vor. Ich höre tagsüber wirklich keinen Piep. Und ab abends ist es so, dass die Leute dann irgendwie, hört sich zumindest so an, als ob die Leute ihre komplette Bude umräumen. Stühle werden durch die Gegend geschoben, Schubladen über den Boden gerollt und es knallt und donnert so, dass ich mir manchmal überhaupt nicht vorstellen kann, dass Menschen diese Geräusche überhaupt produzieren können. Was mir dann hilft, Fernseher einschalten, Musik hören oder einfach rausgehen, dann bekomme ich davon einfach auch nichts mehr mit. Eine ganz besondere Nachtbeschäftigung hat die Studentin Sarina Jasch. Die kommt aus Mittweida und sie moderiert beim Campus Radio 99.3 Radio Mittweida und zwar eben spät am Abend. Ihre Schicht, die beginnt so abends um 9. Und meine Kollegin Nele Freudenberger, die hat in dieser Woche hier in D-Radio Wissen mit Sarina Jasch gesprochen und sie gefragt, ob es denn eigentlich einsam ist, so abends im Studio.
Das kommt ganz drauf an. Manchmal, da ist es tatsächlich einsam, aber das ist dann auch manchmal ganz gut so. Aber oft, da ist auch hier eine ganz schöne Party im Radio und die ganzen Kommilitonen sind mit dabei. Wir moderieren auch nicht alleine, sondern meistens zu zweit. Und das dann eigentlich ist immer was los.
Wo ist denn euer Studio? Ist das so ein bisschen ab vom Schuss? Ich habe zum Beispiel in Osnabrück studiert und da ist das Hochschulradio direkt in der Mensa. Also kann man immer von allen sehen. Seid ihr auch so zentral oder seid ihr was für euch?
Wir sind auch zentral. Wir sind in einer kleinen Medienvilla, nennt sich das Ganze. Das ist ein altes Haus. Da ist unser Studio mit drin, befindet sich aber mitten auf dem Campus und da kann auch jeder reinschauen durchs Fenster.
Also nicht zwangsläufig alleine dann ab 21 Uhr. Jeden Wochentag wird mit ihr abends einer anderen Musikfarbe. Montags gibt's richtig Krach auf die Ohren, also Metal und Hardcore und so. Das heißt dann bezeichnenderweise Tinnitus, finde ich einen guten Namen. Dienstag hat's dann eher eine Bluesfarbe oder so. Warum habt ihr das so eingeteilt? Warum habt ihr so strikt getrennt?
Wir wollen verschiedene Interessen bedienen von unseren Hörern und auch natürlich verschiedene Interessen von den Studenten und deswegen haben wir verschiedene Genres oder Themenabende sozusagen geschaffen. Wir haben ja auch eine Sendung über Sport oder Filme.
Ja, klingt denn euer Nachtprogramm eigentlich anders als die Tagesstrecke?
Ja, auf jeden Fall. Das Nachtprogramm ist sehr viel lockerer. Da wird auch nicht mehr gesiezt, sondern geduzt. Ich habe da immer so ein bisschen das Gefühl, dass ich eigentlich nicht für fremde Hörer sende, sondern nur für meine Freunde, obwohl ich ja gar nicht weiß, wer mich hört. Aber die Ansprechhaltung ist ganz anders im Tagesprogramm. Da sagen wir schön Sie und es ist auch viel strenger, die Regeln, als nachts.
Ihr richtet euch aber schon an ganz Mittweida eigentlich. Ihr seid jetzt in dem Sinne kein klassisches Studentenradio.
Nee, wir sind ein von Studenten gemachtes Lokalradio. Das heißt, in unserem Tagesprogramm, da richten wir uns an die ganz normale Mittweida Bevölkerung mit unseren Nachrichten, mit Wetter, mit Verkehr. Aber abends, da richtet sich dann vielleicht doch eher ein bisschen an die Hörer auch weltweit, sage ich mal, weil wir sind ja auch über einen Livestream zu hören. Und ich denke, dass sich abends gerade bei den Spezialsendungen dann die Hörer auch von woanders her zuschalten, wenn es nicht mehr nur um lokale Themen geht.
Aber nichtsdestotrotz hast du ja auch Vorlesungen. Du machst ja nicht nur Radio. Wie ist denn das, wenn du dann abends noch ins Studio musst? Ist das nicht wahnsinnig anstrengend?
Doch, das ist auf jeden Fall. Ich muss auch leider zugeben, dass die Vorlesungen manchmal ein bisschen zu kurz kommen, wenn man auch mal tagsüber moderiert. Aber naja, man sucht sich ja doch immer ein bisschen das aus, was mehr Spaß macht. Im Studio stehen, da schlägt einfach mein Herz dafür.
Wie bereitest du dich vor auf die Sendung, gerade wenn du Vorlesungen hast?
Ne? Gar nicht.
Du gehst einfach rein und laberst.
Es kommt ganz drauf an. Manchmal, da haben wir halt auch in der Themensendung noch ein Thema, das muss man natürlich ein bisschen ausführlicher vorbereiten. Aber gerade bei diesen Genresendungen, da sucht man sich ja schon selber sein Lieblingsgenre aus und kennt sich da ein bisschen damit aus und hat dann auch mal 2 Stunden Zeit, einfach nur die aktuelle Lieblings-CD vorzuspielen und über Dinge zu reden, mit denen man sich auch abseits der Vorlesungen sowieso beschäftigen würde.
Welches Genre ist deins?
Meine Sendung nennt sich Indicado und da spielen wir Indie und Alternative, eben ungesignte, unbekannte Bands.
Seht ihr denn eigentlich in der Sendung auch schon mal ganz komische Sachen passiert, dass du irgendwie schräge Anrufe von Hörern gekriegt hast oder so oder Mails?
Nein, schräge Anrufe oder E-Mails gab es eigentlich nicht. Was mal passiert ist, dass vielleicht doch der ein oder andere Kommilitone mehr im Studio rumhängt und man sich dann so verquatscht und so viel Spaß hat, dass man mal die Moderation vergisst oder dass es so laut ist, dass man eben doch hört, da sind nicht nur 2 Moderatoren im Studio, da sind ganz viele, oder dass mal einer sich doch dann einen Kommentar nicht verkneifen kann. Sowas kommt manchmal vor.
Wenn du dann um 23 Uhr aus dem Studio kommst, ist dann überhaupt noch was los im Mittweida oder nur noch bei euch im Studio?
Das ist eine saublöde Frage, natürlich. Ist hier noch was los, gerade weil es eine Studentenstadt ist und die Stadt so klein ist, da kennt sich jeder und weiß auch immer sofort jeder Bescheid, wenn irgendwo eine WG-Party stattfindet. Und da ist eigentlich immer was los. Vor allem im Sommer, im Winter jetzt war nicht so viel los, aber wenn es wärmer ist, da grillen wir dann auch meistens noch nachts hier vorm Radio, wird dann das Fenster aufgemacht und man hat auch gleich noch die passende Musik dazu.
Ist das denn auch, kommen dann auch andere Leute oder kommen eigentlich nur Kommilitonen?
Also es kommen vor allem Kommilitonen, aber auch manchmal Studenten, die eigentlich nichts mit dem Radio zu tun haben. Bei uns kann man ja auch Fernsehen oder Print studieren und die sind dann auch bei diesen Grillpartys vor allem mit dabei. Ja.
Die Hörfunkmoderatorin Sarina Jasch im Interview mit Nele Freudenberger. Man kann schon sagen, sie geht sehr locker an ihren Job ran. Klingt schon ganz gemütlich und entspannt, was sie da macht beim Campus Radio in Mittweida. Nervosität scheint sie nicht so richtig zu kennen. Vorbereiten braucht sich auch nicht. Der optimale Job, und der mitten in der Nacht beginnt, so ab 21 Uhr. Naja, ist noch ein bisschen Abend, aber geht dann bis mitten in die Nacht. Denn heute widmen wir uns in mein Studium eben der Nacht.
Thank you.
In mein Studium sprechen wir heute über die Nacht. Wir kümmern uns aber jede Woche auch um ein aktuelles Thema aus der Hochschullandschaft. Und diese Woche sprechen wir mal über einen besonderen Ansatz in der Lehre, und zwar das forschende Lernen. In Baden-Württemberg gibt es ein Programm, das heißt Willkommen in der Wissenschaft. Das wurde ausgeschrieben vom Wissenschaftsministerium und das soll dazu dienen, dass mehr junge Leute ein Studium aufnehmen. Und dazu gehören eben Lehrkonzepte, die Studenten motivieren sollen und die dann eben besonders gefördert werden. Die Hochschule für Wirtschaft und Umwelt Nürtingen-Geislingen hat sich beworben. Das ist eine kleine Hochschule mit rund 4.500 Studenten. Und der Ansatz wird jetzt für 3 Jahre gefördert mit insgesamt 300.000 Euro. Und da geht's eben um das forschende Lernen. Mit der Prorektorin der Hochschule, mit Professor Cornelia Niederdrenk-Felkner, habe ich schon vor der Sendung gesprochen. Und ich habe sie gefragt, was denn das forschende Lernen eigentlich genau ist.
Forschendes Lernen, das zeichnet sich dadurch aus, dass die Studierenden eben in den ganzen Zyklus des Wissenserwerbs, auch des neuen Wissenserwerbs, einbezogen werden. Also das fängt dann schon damit an, dass die Themenfindung mit den Studierenden gemeinsam erarbeitet wird, dass die Studierenden die Fragen stellen, selber stellen, die sie untersuchen möchten, die Recherche machen, Hypothesen bilden, die Methoden sich überlegen und das Vorgehen überlegen, wie sie diese Fragen beantworten können. Dann natürlich die Auswertung machen und am Ende auch die Ergebnisse darstellen.
Können Sie mal ein Beispiel nennen, was so eine Fragestellung wäre im Bereich des forschenden Lernens?
Bei manchen Fächern kann man sich das ganz gut vorstellen. Nehmen Sie zum Beispiel naturwissenschaftliche Fachrichtungen. Da könnte man sich überlegen, man macht irgendein Experiment, man untersucht einen Wirkstoff, wie der sich auswirkt auf zum Beispiel Wachstum von Getreide oder auf irgendwelche medizinischen Dinge, stellt eine Hypothese auf, macht dann entsprechend ein Experiment, macht entsprechende Messungen, schaut sich an, was es sonst noch an Forschungen zu dem Thema gibt und evaluiert das hinterher und stellt das Ergebnis vor. Ich glaube, das kann man sich noch ganz gut vorstellen. Mhm. Wir sind aber eine Hochschule für Wirtschaft und Umwelt. Wir haben zwar auch naturwissenschaftlich geprägte Studiengänge und ingenieurwissenschaftliche Studiengänge, aber unser Schwerpunkt sind betriebswirtschaftliche Studiengänge. Und das Ziel unseres Projektes, was wir verfolgen, das ist eben vor allen Dingen auch im Bereich der Wirtschaftswissenschaften solche Vorgänge zu initiieren, wo man sich das vielleicht nicht ganz so leicht vorstellen kann.
Können Sie denn da dann auch noch mal ein Beispiel sagen, was das dann wäre?
Ja, da könnte man zum Beispiel, wo es auch relativ auf der Hand liegt, ist die empirische Wirtschaftsforschung, wo also im Grunde über das Sammeln und Auswerten von Daten, von Wirtschaftsdaten, bestimmte Theorien gestützt werden, Hypothesen belegt werden. Und das ist eben jetzt eigentlich die Herausforderung an uns und die Kolleginnen und Kollegen, sich für ihre jeweiligen Fächer Fragestellungen zu überlegen oder überhaupt Themenkomplexe zu überlegen, wo sie dieses forschende Lernen einsetzen können.
Das heißt aber, die Studierenden, die werden so ins Zentrum gerückt, kann man sagen. Also es ist nicht mehr so Frontalunterricht, sondern es ist schon so, dass die Studierenden mehr aktiv werden und eigene Forschungsfragen bearbeiten. Ja. Ist das denn eher so ein neuer Ansatz oder gab es den schon länger und der wird jetzt doch forciert? Wie ist das bei Ihnen an der Hochschule?
Also es gibt natürlich schon seit vielen Jahren auch das forschende Lernen. Das ist jetzt keine neue Erfindung und auch keine Erfindung von uns, sondern auch in der Didaktik und auch in der Hochschuldidaktik schon seit Jahren verbreitet. Jedenfalls theoretisch, sage ich jetzt mal, ja. Und was relativ üblich ist, auch bei uns üblich ist jetzt schon, ist so projektorientiertes Lernen. Also dass Projekte gemacht werden. Die Studierenden bekommen eine Themenstellung vorgegeben. Ja, das ist jetzt Unterschied zum forschenden Lernen, wo sie sich im Grunde auch das Thema selber suchen müssen. Also sie bekommen ein Thema vorgegeben, irgendetwas zu untersuchen und müssen das dann in Projektgruppen und in einem wirklichen Projektverfahren dann abwickeln, solche Fragestellungen.
Aber das forschende Lernen geht jetzt noch einen Schritt weiter.
Das forschende Lernen geht deutlich weiter und es gibt natürlich da auch, ich sage jetzt in Anführungsstrichen, die reine Lehre, wo man dann sagt, also man führt auch wirklich die Studierenden dann dahin, dass sie neue Erkenntnisse erreichen und entwickeln. Das ist natürlich sehr, sehr hoch gehängt, die Latte. Ja. Man kann das aber natürlich auch ein bisschen niedriger hängen und vor allen Dingen, wenn wir es, wie wir das auch vorhaben, in den Anfängersemestern platzieren möchten, dann muss man natürlich auch die Anforderungen etwas runterhängen und die Studierenden überhaupt erstmal dahin führen, dass sie sich an dieses wissenschaftliche Herangehen, an das wissenschaftliche Arbeiten und Auswerten erstmal heranwagen können.
Ist es denn so, dass das doch dann auch hauptsächlich dieses forschende Lernen sein soll? Also wird das auch andere Lehrformen ablösen auf Dauer oder wie viel Raum kann das auch überhaupt einnehmen im ganzen Studium?
Das muss man sehen. Also natürlich müssen die Studierenden auch, wenn sie bei uns anfangen, ja, müssen sie erstmal bestimmte Dinge vermittelt bekommen.
Grundlagen
müssen sie lernen. Und zum Beispiel ich sage jetzt mal, was ich vorher meinte, in empirischer Wirtschaftsforschung selber gesteuert auch forschen zu können, müssen sie ja zum Beispiel die Methoden erstmal gelernt haben. Mhm. Ja. Aber es ist dann schon so, dass sie in einem solchen Prozess des Selberforschens entscheiden müssen, welche Methoden wende ich denn jetzt hier an? Welche sind denn zum Beispiel zielführend? Welche sind geeignet? Welche sind auch überhaupt dazu bestimmt, jetzt solche Ergebnisse herauszubekommen hinterher, ja? Also das ist ja dann, verstehen Sie, eine ganz andere Fragestellung, als wenn ich Ihnen sage, machen Sie jetzt über die und die Problemstellung eine Konzentrationsanalyse zum Beispiel oder sowas. Dann gebe ich ja die Methode vor und die rechnen irgendwas durch und kriegen ein Ergebnis raus, wo ich hinterher einen Haken dran mache, ob das richtig ist oder falsch. Aber wenn man jetzt sagt, sammelt erstmal selber Daten, schaut, wie man die aufbereiten kann und dann überlegt euch von den Methoden, die ihr kennt oder auch welche, die ihr nicht kennt, guckt nach, ob es vielleicht andere Methoden gibt, die für die Fragestellung geeignet sind. Die müssen sich das ja ganz anders aneignen dann auch. Ja.
Jetzt kann ich mir auch vorstellen, dass das für die Professorinnen und Professoren auch mehr Arbeit ist, weil sie vielleicht die Studierenden auch intensiver begleiten müssen, auch in ihren Fragestellungen. Erleben Sie das denn schon so, dass die Professoren doch gleich offen sind oder müssen sie doch im Moment noch mehr Überzeugungsarbeit leisten oder wie nehmen Sie das auch wahr?
Wir haben das Projekt bei uns so beantragt, dass wir vorab natürlich Kolleginnen und Kollegen erstmal gefragt haben, wer wäre denn interessiert daran und hatten da auch schon einen festen Kern von Kollegen. Deshalb konnten wir den Antrag dann ja auch stellen. Wir können ja nicht einfach sagen, wir machen das und hinterher macht es keiner. Ne?
Stimmt.
Aber nachdem jetzt das Projekt genehmigt worden ist, haben wir nochmal einen Aufruf an alle Kolleginnen und Kollegen geschickt und haben da wirklich eine sehr große Resonanz bekommen. Sehr viele Kolleginnen und Kollegen haben sich jetzt nochmal gemeldet, dass sie großes Interesse haben. Und wir haben jetzt in der ersten Runde schon 10 Leute, die das machen wollen, die sich auch für ein dreitägiges Seminar, was wir veranstaltet haben, angemeldet haben, was wir durchgeführt haben und da intensiv schon eine erste Konzeption entwickelt haben.
Also für die Professoren, damit die auch ein Handwerkszeug bekommen.
Genau, also wir haben uns von 2 Profis schulen lassen, mit dem Ziel, dass diese Konzepte schon ausgearbeitet werden konnten, sodass sie jetzt im Sommersemester umgesetzt werden. Und wir haben jetzt noch etliche weitere Kolleginnen und Kollegen in der Warteschlange stehen, die jetzt zum Beispiel an dem Seminar noch nicht teilnehmen konnten und sich das vorstellen, ab nächstem Jahr dann in das Projekt einzusteigen. Also die Resonanz ist wirklich sehr groß und darüber freue ich mich natürlich mächtig. Denn je breiter die Basis, auf der wir das aufstellen, umso mehr kann man ja dann auch insgesamt erreichen und den Studierenden zeigen, wo das überall möglich ist, so vorzugehen.
Das sagt Cornelia Niederdrenk-Feldner. Sie ist Prorektorin der Hochschule für Wirtschaft und Umwelt in Nürtingen-Geislingen. Und die Hochschule möchte den Ansatz des forschenden Lernens stärker umsetzen. Da gibt Studenten mehr Selbstständigkeit. Sie denken sich in ihrem Fach eigene Fragestellungen aus, suchen dann nach einer Methode, mit der sie diese Fragestellung bearbeiten können und bearbeiten dann alles eigenständig. So sollen sie mehr zum Studium motiviert werden. Andererseits bedeutet das natürlich auch für die Professoren mehr Arbeit. Den Ansatz, der gibt es schon lange, der ist nicht neu, aber es dauert dann eben doch manchmal, bis er sich in der Hochschullandschaft durchsetzt. We'll be right back. In mein Studium widmen wir uns heute der Nacht. Wir haben hier in D-Radio Wissen vor kurzem auch mal über Studenten berichtet, die nachts arbeiten. Die fanden das total praktisch, dass sie tagsüber Vorlesungen besuchen, nachts arbeiten. Wann sie dann schlafen, haben sie nicht verraten. Aber es ging um Studenten, die in einem Schlaflabor gearbeitet haben. Die haben dann zum Beispiel die Patienten verkabelt und dann nachts über Monitore beobachtet. Und die haben dann gesagt, ach, das ist eigentlich ein ganz entspannter Job. Also eigentlich einer, den man schön neben dem Studium machen kann. Studenten entscheiden sich öfter mal für einen Job in der Nacht. Der Klassiker ist dann so Kellnern. Aber nicht immer sind die Jobs so angenehm. Zum Beispiel, wenn man sich für einen Job in der U-Bahn entscheidet. Es gibt nämlich Studenten in Köln, die arbeiten nachts als Ticketkontrolleure. Und ich glaube, da macht man nicht immer so schöne Erfahrungen. Aber es ist ein Job, den man wunderbar nachts ausüben kann. Armin Himmelrath, der hat eine Nacht lang studentische Ticketkontrolleure in Köln begleitet.
Es ist früher Abend, eine Straßenbahnlinie in der Kölner Innenstadt. Drei junge Frauen mit Jeans und Lederjacken, Halstüchern und Umhängetaschen sind eingestiegen. Studentinnen mit einem ganz besonderen Auftrag. Kurz nachdem der Zug die Haltestelle verlassen hat, stehen sie plötzlich auf und zücken ihre Dienstausweise.
Guten Abend, einmal den Fahrausweis bitte. Das ist schlecht. Noch schlechter. Ihr seid Schüler. Habt ihr ein Schülerticket? Dann brauche ich einmal die Personalien, bitte.
Und die drei Studentinnen werden auch ganz schnell fündig.
Gut, fahrt ihr beide mit. Nee, aber ihr habt keine Ausweise. Woher will ich wissen, dass das, was du aufgeschrieben hast? Nee, kannst du nicht. Ich habe das Recht, dich festzuhalten, bis deine Personalien feststehen.
Die beiden erwischten Jugendlichen, die sich nicht ausweisen können oder wollen, müssen an der nächsten Haltestelle mit raus und auf die Polizei warten, damit ihre Identität geklärt werden kann. Routine für die beiden Lehramtsstudentinnen der Uni Köln und die angehende Sozialarbeiterin von der Fachhochschule, die das heutige Dreierteam bilden. Ihren Namen, sagt eine 23-jährige Kontrolleurin, will sie in der Öffentlichkeit lieber nicht nennen. Wie reagiert denn ihr Umfeld auf den Job als Kontrolletti? Mit viel Verständnis, sagt die angehende Lehrerin.
Weil es zu mir passt. Also ich wäre der richtige Typ dafür.
Sagen die Verwandten und Freunde.
Ja. Und mir macht soweit eigentlich auch Spaß, bis auf die Aspekte, wenn es dann wirklich gefährlich ist, wenn man zum Beispiel halt nur mit zwei Frauen unterwegs ist und dann halt eine Gruppe hat von so Schlägertrupps, da geht man denen dann schon mehr oder weniger aus dem Weg und provoziert dann nichts. Man lässt sie dann fahren.
Der Job sei interessant, sind sich die drei einig. Und ein guter Ausgleich zum Studentenleben, wenn man die richtigen Voraussetzungen mitbringt.
Also man sollte auf jeden Fall gut mit Menschen umgehen können. Sowohl mit Fremden, die dann in der Straßenbahn sitzen, als auch mit uns, mit den Kollegen. Wenn man nicht zusammenarbeiten kann, ist es ganz schwierig. Gerade in vielen brenzligen Situationen ist es besonders wichtig, dass die Kollegen einfach zusammenhalten. Ja, ein bisschen belastbar. Man sollte ein bisschen gut reden können vielleicht, dass man den Fahrgästen oft auch schon mit Worten ziemlich schnell den Wind aus den Segeln nehmen kann.
Durchsetzungsvermögen. Also sich jetzt nicht vom Fahrgast, also bei jedem zweiten dann belabern lassen. Ach, lassen Sie mich bitte laufen. Sie können das doch, liegt doch in Ihrer Hand. Sie kriegen doch eh keine Provision.
Die gibt's tatsächlich nicht. Dafür aber den ziemlich guten Verdienst von 11,41 Euro pro Stunde. Die Studenten unterstützen die etwa 70 festangestellten Ticketkontrolleure der Verkehrsbetriebe. Und weil die Aushilfen fast ausschließlich in den Nächten am Wochenende eingesetzt werden, kommen noch Nacht-, Wochenend- und Feiertagszuschläge dazu. Außerdem Urlaubs- und Weihnachtsgeld. Knapp 800 Euro kommen damit im Monat mindestens zusammen. Genug für die Finanzierung des Studiums, findet Özgün, angehender Betriebswirtschaftler. Er ist mit seiner Entscheidung für die Arbeit als nächtlicher Kontrolleur absolut zufrieden.
Leider haben wir diesen unbeliebten Job, aber irgendjemand muss ja machen und so schlecht ist es eigentlich nicht.
Özgün ist mittlerweile zum Team dazugestoßen. Die nächste Bahn kommt.
Jetzt nehmen wir die 3 oder die 4, fahren Richtung Ollenhauerring, sprich Richtung Bocklemünd. Dann werden wir halt uns taktisch positionieren und halt darauf warten, bis die Bahn losfährt. Und wenn wir halt über der Brücke sind, werden wir auch anfangen zu kontrollieren, weil das halt eine weite Strecke von einer Haltestelle zu der anderen ist.
Im Wagen zieht Özgün einen kleinen Computer aus der Tasche.
Jetzt tippe ich hier die Wagennummer ein. Ich versuche es natürlich sehr unauffällig zu machen. Aber leider, die meisten erkennen uns und rennen auch direkt von der Bahn fort. Ich meine, das kann man ja nicht verhindern. Wir sind ja auch keine Unmenschen.
Überraschungen gibt es in diesem ungewöhnlichen Studentenjob immer wieder, sagt Özgüns Kollegin mit der Dienstnummer FP922.
Ja, also einmal wäre ich fast in Ohnmacht gefallen. Da habe ich im Bus kontrolliert, ganz hinten, und da saß ein Fahrgast, der sich nicht ausweisen wollte, wahnsinnigen Aufstand gemacht hat. mich nicht richtig gut verstanden hat. Ich weiß nicht, welche Nation das war. Er konnte mich auf jeden Fall nicht wirklich verstehen. Irgendwann hat er sich dann vor mich hingestellt und hat dann irgendwann gesagt, ja, wir klären das jetzt anders. Und greift in seine Tasche und habe ich gedacht, wenn jetzt ein Messer oder eine Pistole oder irgendwas kommt, ich falle hier einfach in Ohnmacht und er kann aussteigen, ohne dass irgendwas ist. Tatsächlich hat er sein Handy rausgeholt, um einen Bekannten anzurufen, der dolmetscht. Aber nach dem ganzen Verhalten vorher habe ich da nicht mit gerechnet, dass das sowas Nettes ist.
So spektakulär wird es an diesem Abend nicht. Gerade haben die Studentinnen wieder einen Fahrgast erwischt. Der reagiert gelassen, zückt seinen Personalausweis und nimmt das Einzahlungsformular über 40 Euro ohne Proteste entgegen.
Ärgern Sie sich jetzt?
Nö.
Das ist das Risiko, das dazugehört?
Natürlich.
Erste Mal, dass Sie erwischt werden?
Och, Quatsch. Nee. Ich wohne schon länger in Köln, ne? Früher bin ich mehrfach gefahren, am letzten Mal eigentlich nicht, aber ja, kein Kleingeld gehabt.
Kein Unrechtsbewusstsein?
Nö.
Warum?
Zu teuer. Natürlich, schon wieder teurer geworden, ja.
An diesem Abend sind die studentischen Kontrollen ziemlich erfolgreich. Rund 15 Schwarzfahrer hat das Team in den ersten 4 Stunden erwischt. Zweimal allerdings musste die Polizei kommen, um die Personalien von Fahrgästen aufzunehmen. Und ein paar hingezischte Beschimpfungen und Beleidigungen für die Fahrausweisprüfer gab es auch. Alles in allem aber ein ganz normaler Sonntagabend für die studentischen Kontrolleure.
Guten Abend, die Fahrausweise bitte.
Ja, kein einfacher Job, Fahrkartenkontrolleur sein in U- oder Straßenbahn, aber einer, den man als Student prima nachts ausüben kann. Die Nacht, die ist aber natürlich nicht nur zum Arbeiten und zum Lernen da, sondern natürlich auch zum Feiern, denn das brauchen Studenten ja auch mal. Eine Nacht, in der sie in Kneipen oder Clubs rumhängen, das ein oder andere Bier trinken und die nächste Klausur einfach auch mal vergessen. Charlotte Grieser, die hat Studenten in Köln beim Feiern begleitet und sich von ihnen erzählen lassen, wann eine Partynacht denn so richtig gelungen ist.
5, 4, 3, 2, 1.
Happy Birthday to you. Happy Birthday to you.
Lisa hat Geburtstag. Ganz 21 wird die Studentin der Germanistik und der Philosophie genau jetzt. Es ist Sonntag, denn Lisa feiert in ihren Geburtstag rein. Und das nicht zu Hause, sondern sie hat ihre Freundin in eine Kneipe in der Kölner Südstadt eingeladen.
Weil die Wohnung zu klein ist und es nicht genug Sitzmöglichkeiten für alle gibt. Das heißt, wir müssten alle auf dem Bett sitzen. Es ist doch irgendwie besser, wenn man hier so alle sitzen kann und gut Platz für alle ist.
In der Kneipe lässt sich der Abend außerdem ruhig angehen. In den Club zum Tanzen kann man ja später immer noch. Oder man bleibt einfach hier. Isabel ist 26 und studiert Niederlandistik. Isabel, was ist besser, Kneipe oder Club?
Also für die Kneipe spricht, zumindest in manchen Kneipen, dass man da nicht so laute Musik hat wie im Club und sich dementsprechend auch unterhalten kann. Und ganz ehrlich, das macht man eigentlich den meisten Abend. Nur wenn man in der Kneipe war, ist man halt hinterher weniger heiser. Und pro Club spricht natürlich ganz klar Tanzen.
Und während man sich so nett unterhält, wird natürlich auch schon fleißig Alkohol konsumiert. Lisa hat zur Feier des Tages ein Fässchen springen lassen, aber das ist ziemlich schnell leer. David, 25 und Medienwirtschaftsstudent, bestellt sich einen Überraschungscocktail und ist beeindruckt.
Am Anfang schmeckt es wie diese Kirschlollis, die man als Kind beim Zahnarzt kriegt und dann am Ende nach purem Alkohol, also eine gute Mischung.
Die Mischung zeigt auch schon Wirkung, zumindest bei Alex, 25 und Student der Musikwissenschaft. Er ist so langsam an dem Punkt, wo er von der Kneipe in den Club wechseln würde.
Irgendwann kommt der Punkt, wo Kommunizieren nicht mehr wirklich das ist, was man braucht. Oder das, wozu man überhaupt noch in der Lage ist. Und dann ist Club angebracht.
Gesagt, getan. Die erste Kneipe schließt, der Grundpegel der Gruppe ist erreicht und Antje, 21 und Medienpsychologiestudentin, überlegt, was denn jetzt kommt.
Ja, es ist jetzt 20 nach 1 und die erste Kneipe hier macht jetzt zu, deswegen überlegen wir gerade, wo wir jetzt hingehen. Und wir sind jetzt gerade am Ludwigplatz und jetzt geht's weiter.
Und es geht in die nächste Bar, die allerdings zumindest vom Geräuschpegel her mit jedem Club mithalten kann. Isabel, ist es schon fast zu laut.
Also hier, wir sind jetzt zwar in der Bar, aber trotzdem ist es viel zu laut, um ein ordentliches Gespräch zu führen. Oder man ist halt nach 5 Minuten heiser, das ist echt nicht so cool.
Zumal in dieser Bar auch noch geraucht wird, was die Stimmbänder zusätzlich belastet. Die Luft ist zum Schneiden dick, aber die Stimmung gut. Und Antje hat sich ihr nächstes Bier geordert. Wie ist der aktuelle Pegel?
Es könnte noch mehr werden. Wir sind dabei. Das ein oder andere Kölsch darf noch fließen.
Nur zu viel fließen, dann vielleicht lieber doch nicht. Thomas ist 24 und studiert Sozialwissenschaften. Seinen schlimmsten Absturz hatte er aber, als er noch zur Schule ging.
War so auf dem Dorf, Geburtstag von einem Kumpel.
Und die Nachbarin von diesem Kumpel war auch da. Und dann schlug die uns irgendwann so ein Saufspiel vor. Wache morgens so um 5 Uhr auf und wundere mich, warum ist mein Kopf so nass. Stolpere so den dunklen Flur runter ins Badezimmer, mache Licht an, guck da rein und bin einfach komplett vollgekotzt. Meine Augenbrauen gelb, braun, meine dunklen schwarzen Haare gelbbraun mit Stückchen von Brot.
Na, herzlichen Glückwunsch. Aber bisher sieht hier noch niemand so aus, als müsse er sich bald übergeben. Aber mit steigendem Alkoholpegel beobachtet Antje noch ein weiteres Phänomen.
So, wir sind jetzt vielleicht so 2 Stunden unterwegs und schon hängen die ersten Pärchen die ganze Zeit aneinander. Aber so ist das, Schwund ist immer. Ja, die ersten verabschieden sich schnell.
Aber noch sind viele da. Und auch die Getränke fließen weiterhin kräftig.
Machst du mir noch einen Gin Tonic, bitte?
Und obwohl wir in einer Bar sind, kann man auf einer kleinen Tanzfläche die Hüften schwingen. Alex freut sich ganz offensichtlich darüber.
Im Blut ist genug Alkohol, um alles so ein bisschen locker zu machen, die Gliedmaßen ein bisschen schlabberig und wibbelig zu machen und das in bester Voraussetzung dafür, hier auch tanzen zu können.
Aber so langsam leert sie sich, die Tanzfläche. Die ersten gehen nach Hause, die Musik wird ruhiger. Es ist 3:10 und Isabel und Antje checken den Fahrplan der Straßenbahn auf ihren Smartphones.
Also weil der Bus eigentlich ja auch durch wäre am Wochenende.
Die ersten gehen also schon. Isabel hat inzwischen genug von der Unterhaltung bei hohem Geräuschpegel.
Ich muss jetzt auch wirklich nach Hause, weil ich komplett heiser bin, weil die Musik da drin echt so laut war.
Also die ersten weg. Und bei den Hartnäckigen, wie ist der aktuelle Stand?
Ja, einige Bier und Whisky-Cola. 3,7, wie mein Abiturdurchschnitt.
Ah, es ist eigentlich, also ich werde einfach nicht betrunken, es ist noch ziemlich im Rahmen.
Die Gespräche allerdings können sich hören lassen um 3:50 morgens. Vor allem die wissenschaftlichen Diskussionen der Musikwissenschaftler.
Du weißt mein Lieblingswort?
Aus dem Computermusik-Blog-Seminar.
Muschi-Musik, weißt du noch? Ja, da war er nicht da. Warst du da überhaupt da?
Ich bei.
Aber es geht dir ganz klar um die semantischen Differenzen zwischen Maschinenmusik und Muschi-Musik.
Ach so. Offensichtlich ist es wirklich langsam Zeit, nach Hause zu gehen, findet auch Geburtstagskind Lisa.
Wir haben jetzt bestimmt gut 4:30, keine Ahnung, ziemlich früh, spät, wie man es nimmt. Wir gehen jetzt noch was essen und dann war es das auch für heute.
Thomas zum Beispiel hat nämlich inzwischen mächtig Hunger bekommen. Also machen sich alle auf den Weg zur nächsten Dönerbude.
I need a pommes, pommes, a pommes is what I need. Lecker.
Na dann, guten Appetit und gute Heimfahrt.
Ja, kenne ich auch das Gefühl, nachts auf dem Heimweg noch schnell irgendwo was Fettiges essen. Und das waren unsere Einblicke in das Nachtleben der Studenten. Es gibt noch alles zum Nachhören natürlich auf unserer Homepage, deradiowissen.de. Und nächste Woche gibt es in der Serie Mein Studium wieder ein neues Thema. Und zwar wird das die Gesundheit sein. Wir haben euch nämlich mal gefragt auf dem Campus, wie haltet ihr euch eigentlich fit? Wie bekommt ihr denn Studium und so Gesundheitssachen unter einen Hut? Habt ihr überhaupt Zeit, Sport zu machen? Habt ihr Zeit, euch gesund zu ernähren? Dann hat Charlotte Grieser auch ihre Mittagspause mal geopfert und ist zu Unisport-Angeboten gegangen, wo sie mal so an Entspannungskursen teilgenommen hat, zum Beispiel Rücken-Yoga und so, und hat mal geguckt, was das bringt. Und sie ist auch mit einem Gesundheitsexperten durch die Kölner Uni gelaufen und wollte mal wissen, wie gesund ist denn eigentlich die Hochschule, weil da können ja dann Studenten auch nichts dafür, wenn die Uni nicht die besten Voraussetzungen gibt. Und ich kann schon mal verraten, es gab auch einige Räume, da hat dieser Experte wirklich die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen. Also das alles und noch viel mehr. Nächste Woche täglich ab 13:30 und am Wochenende in der Zusammenfassung. Für heute verabschiede ich mich erstmal von euch, wünsche euch noch ein schönes Wochenende und einen schönen Karneval, wenn ihr in einer Karnevalsstadt lebt. Ich sage Danke an die Technik, an Christoph Buchheim und an die Regie, an Christiane Wirz. Britta Mersch sagt Tschüss mit Alaaf und Hellau.